Guten Morgen. Schön. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Unser heutiger Referent ist Ihnen ja kein Unbekannter. Und er war die letzten beiden Jahre schon hier und hat Ihnen einen Vortrag gehalten. Sein Thema ist im weitesten Sinn der Nahe und der Mittlere Osten. Er hat einmal über Afghanistan gesprochen, hat letztes Jahr über die Probleme im Nahen Osten gesprochen. Und zu diesem Zeitpunkt begann bereits die Revolution in den arabischen Staaten, in Tunis und Ägypten. Und dann begann es in Libyen und ich habe ihn im letzten Sommer eingeladen, über Libyen einen Vortrag zu halten. Inzwischen ist schon wieder Libyen aus den Schlagzeilen verschwunden, die neuen Schlagzeilen. Auch Jemen und Bahrain sind schon wieder verschwunden, die neuen Schlagzeilen sind Syrien und im Hintergrund droht ein Krieg. Ich will trotzdem Herrn Sumach bitten, dass er bei dem Thema Libyen bleibt. Und ich hoffe sehr, dass er uns ein differenzierteres Bild von Libyen zeigen kann und wird, als wir es aus der Presse kennen. Bevor ich Sie bitte, möchte ich Sie noch darüber informieren, dass Herr Münzner, den Sie da hinten sehen, eine Videoaufnahme machen wird von dem Vortrag von Herrn Sumach. Ich habe ganz vergessen, Ihren Namen zu nennen, weil ich davon ausgehe, dass Sie es wissen, Herr Sumach. Er ist ja Korrespondent in Genf an der UNO und hat deswegen eben auch Zugang zu vielen Sachen, die wir nicht haben. Herr Münzner wird eine Videoaufnahme machen und die wird er für Attack, Globalisierung und Krieg in das Internet stellen, dass es für alle zugänglich ist. Sie werden die Adresse noch erfahren. Er wird keine Zuschauergesichter filmen, nur einmal einen Rundumschwenk machen und die Diskussion wird er auch nicht filmen. Nun bitte ich Herrn Sumach zu seinem Vortrag.
Ja, guten Morgen, ganz herzlichen Dank wieder für die Einladung hier zu Ihnen. Ich bin sehr gerne wiedergekommen, ich kann mich sehr gut erinnern an die letzten beiden Male. Ich hoffe, Sie auch. Für mich waren das interessante und auch spannende Diskussionen hier mit Ihnen, bei denen ich auch einiges immer wieder lerne, auch was so die Fragen sind und wo so die Unsicherheiten liegen, die Zweifel bei den Menschen, die nicht das Privileg haben oder den Luxus wie ich nun mit meinem Beruf als Journalist, mich praktisch nicht rund um die Uhr, aber doch rund um meine Arbeitszeit, um solche Themen zu kümmern. Es ist schon ärgerlich, da muss ich Frau Reis recht geben, dass sich die Menschen in dieser Region nahe Mittlerer Osten nicht an ihre Terminplanung hier halten und deswegen Libyen so ein bisschen aus den Schlagzeilen im Moment, sage ich mal, verdrängt worden ist durch etwa die Ereignisse in Syrien, durch die Eskalation, zumindest in der Rhetorik, die wir mitkriegen zwischen Iran und den westlichen Staaten. Gerne sage ich dazu nachher was, wenn da Bedarf ist. Ich will nochmal an meine Regel erinnern, wenn ich das so autoritär sagen darf, und die heißt, es gibt im Leben keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Das ist, wie gesagt, nicht ein Spruch von mir, sondern von dem bekannten deutschen Pädagogen Georg Picht. Aber meine Mutter hat mir das irgendwann mal gesagt, als ich ein kleiner Junge war. Und es hat sich als ein sehr gutes Motto erwiesen, gerade auch für den Beruf des Journalisten. Aber auch für die heutige Veranstaltung heißt das, wenn immer ich vielleicht Begriffe benutze, Namen, Fachwörter, Fremdworte oder gar Abkürzungen, die ich nicht erkläre und irgendjemand versteht es nicht oder kennt es einfach nicht, bitte ich einfach, sich bemerkbar zu machen, dazwischen zu rufen, die Hand zu heben, mich zu unterbrechen, damit ich das dann jeweils erklären kann. Ich will einfach, dass Missverständnisse oder Unverständnisse sich nicht über den Morgen schleppen. Und wenn Sie das, was ich sage, inhaltlich so absolut daneben finden und unakzeptabel und falsch oder gar empörend, dann können Sie mich meinetwegen auch schon unterbrechen. und widersprechen. Aber wir werden genug Zeit haben. Wir machen etwa 20 nach 10 die Pause und danach mache ich noch einen kurzen Input weiter und danach haben wir genug Zeit zu Diskussion, Widerspruch, Fragen und dass dann auch Sie mich mit all dem ergänzen, was ich jetzt weglasse, weil ich natürlich längst nicht über alles sprechen kann, über was zu sprechen wäre. Ich konzentriere mich auf Libyen. Ich will trotzdem mit ein paar allgemeinen, pauschalisierenden Sätzen anfangen. Obwohl man genau das ja eigentlich nicht tun sollte, weil die Situation in all den Ländern, die Sie hier sehen, ich würde am liebsten dieses Mikro in die Hand nehmen, aber das geht leider nicht, in all den Ländern, die Sie hier sehen, ist ja sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob Sie es hinten erkennen können, die rot eingeränderten Staaten sind die Staaten Nordafrikas, also von links angefangen, ach klasse, wunderbar, herzlichen Dank, viel besser, von links angefangen, Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien, das sind die Maghreb-Staaten, werden sie auch genannt. Dann geht es weiter, grün eingekreist mit dem, was wir hier so von Mitteleuropa aus den Nahen Osten nennen, also Israel, sage ich mal, und seine arabischen Nachbarstaaten, Ägypten, Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, dann die Kuwait und die vier kleinen Emirate hier am Golf. Und wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, folgt Iran als wichtiges Land oder wichtigstes Land des Mittleren Ostens. Und hier, wo das Lichtschein zu Ende ist, fängt dann an Afghanistan, Pakistan und im Nordosten die ehemaligen zentralasiatischen Republiken der Sowjetunion, also Kasachstan, Turkmenistan und so weiter. Und mit eingezeichnet haben wir hier noch die Türkei, nicht weil sie zum Nahen und Mittleren Osten gehört, aber weil sie doch ein Land in der Region ist, das sehr gewichtig ist, eine Regionalmacht und das Beziehungen hat, mehr oder weniger gute, zu allen Staaten der Nation, inklusive Israel, auch wenn die Beziehungen im Moment ein bisschen auf Eis sind. Bitte? Sie haben recht, die Karte, Frau Will hat eben zu Recht schon angemerkt, kritisch, diese Karte sieht schon sehr zerschlissen aus. Das ist wahr, die hat im Laufe der letzten 13 Monate oft schon dienen müssen. Und da ist einiges von der Farbe, das habe ich mit dem Filzstift gemacht, weggewischt. Und Tunesien war halt die erste, wo das losging, für uns wahrnehmbar, im Dezember 2010 mit der Selbstverbrennung des jungen Mannes und dann der Vertreibung des ersten Diktators. Und seitdem ist auch die rote Farbe da schon vertrieben worden. Ist also keine Absicht. So, ich habe eben gesagt, ich will mit einer pauschalen Behauptung anfangen, die Sie nachher gerne zerpflücken können. Das, was wir jetzt seit 13 Monaten angefangen in Tunesien, als nächstes Ägypten, dann Libyen, im Moment aktuell Syrien, demnächst vielleicht Marokko, Algerien, erleben an Bitte? Nigeria? Nein, Nigeria. Nigeria gehört nicht zu der Region. Nigeria ist im Herzen. Bitte? Ja, aber gehört nicht zu der Region, die wir den Nahen Mittleren Osten nennen, gehört auch nicht zu Maghreb. Deswegen berücksichtige ich Nigeria heute nicht. Dann müssten wir einen Vortrag machen über den ganzen afrikanischen Kontinent. Dann müssten wir auch über den ehemaligen Kongo reden und so weiter und so weiter. Das ist heute nicht das Thema. Die Dynamik wird diese gesamte Region ergreifen. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren ähnliche Unruhen, Aufstände, Revolten, vollendete Revolutionen auch erleben in Marokko, auch in Algerien, auch in Jordanien, auch im Irak. Da gärt es ja ohnehin schon aus den bekannten historischen Gründen seit dem Krieg. So unterschiedlich die Situationen auch jeweils sein werden, so spezifisch anders. Und es wird auch den Iran ergreifen. Deswegen ist der schöne Begriff der Arabellion, der sich hier eingebürgert hat, nicht ganz ausreichend, weil Iran ist kein arabisches Land, wie Sie wissen. Und diese Dynamik, die hier losgegangen ist vor 13 Monaten, wird auch Israel betreffen oder hat Israel ja schon betroffen. Niemand ist so bestürzt darüber, dass die alten Regime in der Nachbarschaft weggebrochen sind wie das Regime Mubarak. Niemand ist so bestürzt darüber wie die derzeitige israelische Regierung unter Premierminister Benjamin Netanyahu, weil sie eigentlich mit diesem Arrangement in den letzten 20, 30 Jahren ganz gut gelebt haben. So, das ist die eine pauschale Aussage, die ich hier mache. Wenn Sie mich dann fragen, wer werden die Nächsten, wer werden die Letzten sein, das ist schon schwierig. Ich wage die These, Iran und Saudi-Arabien werden die beiden Länder sein, wo die Umstürze der heutigen Regime die letzten sein werden. Einmal, weil in Saudi-Arabien so viel Geld noch zur Verfügung steht wegen der großen Öleinnahmen, dass das Regime alle Unruhe, Unzufriedenheit immer wieder mit Geld ein bisschen beruhigen kann. Und Iran wird ziemlich am Ende passieren, weil das iranische Regime hat doch die schärfsten Unterdrückungsinstrumente im Vergleich zu allen anderen Ländern. Meine zweite pauschale Aussage ist, bei allen Unterschieden, spezifischen Unterschieden der Entwicklungen, der Bedingungen in den einzelnen Ländern, ne, die einen sind Monarchien, die anderen eine Militärdiktatur, bei den einen ist die schiitische Ausrichtung des Islam stärker, in den anderen die sunnitische und so weiter. Sie kennen das alles aus den Nachrichten. Bei allen Zweifeln, die wir haben und haben mögen, weiterhin über die jeweiligen Akteure, die da jetzt auf die Straße gehen, was sind wirklich deren Motive, wer steckt da möglicherweise dahinter, auch von außen, wer beeinflusst die? Bei aller Unterschiedlichkeit sage ich, es geht den Menschen, die dort aufstehen, um die Erlangung ihrer Würde, es geht um ihre Freiheit, es geht um ihre Selbstbestimmung, es geht um die Umsetzung und Durchsetzung grundlegender Menschenrechte, wie etwa das Menschenrecht, nicht gefoltert zu werden, nicht willkürlich verhaftet zu werden, nicht ohne Gerichtsverfahren auf 20 Jahre und länger ins Gefängnis gesteckt zu werden, nicht als Frau unterdrückt zu werden auf die eine oder andere schlimme Art und Weise. Also Menschenrechte, die für uns hier in Zentraleuropa ja nun seit der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust selbstverständlich geworden sind, so selbstverständlich, dass wir manchmal nicht mehr so ganz realisieren, dass sie in weiten Teilen der Welt eben noch überhaupt nicht selbstverständlich sind. Also um diese Rechte geht es den Menschen, die dort aufstehen. Dass dort auch zum Teil Motive eine Rolle spielen, Konkurrenzen untereinander, Machtstreben einzelner Akteure, völlig klar. Dass hier auch bestimmte äußere Interessen mit eine Rolle spielen. Ich komme gleich natürlich zu Libyen ganz konkret, auch Ölinteressen, sei es der Chinesen, sei es des Westens, sei es der Russen, völlig klar. Nur, ich habe die dringende Bitte, dass wir diese Tatsache, dass es in erster Linie um die Befreiung geht, von 40, 50 Jahren Diktatur, nicht deswegen verdrängen oder völlig beiseite schieben, nur weil vielleicht auch andere äußere Interessen mit eine Rolle spielen, die wir schlecht finden. Ich sage das deswegen jetzt gleich am Anfang, weil meine Erfahrung bei vielen Diskussionen der letzten 12 Monate genau die ist. Also in Bruchsal war ich vor ein paar Tagen abends in einer kleineren Gruppe, da im Ratskeller, kennen Sie, da in der Fußgängerzone, und da standen zwei Leute auf und haben gesagt, was erzählen Sie uns hier eigentlich? Gaddafi hat doch alles richtig gemacht, das war das Beste, was dem libyschen Volk passieren konnte. Der war ein Wohltäter, hat viel Geld ausgegeben, auch für die anderen afrikanischen Staaten, hat bewusst entschieden, so haben die argumentiert, keine Parteiendemokratie einzuführen, sondern weiter die Stammesgesellschaft zu belassen. Und alles, was da passiert sei in Libyen seit dem Februar letzten Jahres, sei auf Betreiben finsterer äußerer Mächte, CIA und so weiter passiert. Ne? Da haben wir eine ziemlich heftige Diskussion gehabt, weil ich, wie gesagt, diese äußeren Einflüsse nicht bestreite und ich werde ja gleich im Detail dazu kommen. Aber ich habe gesagt, es geht nicht, dass ihr einfach verdrängt, dass es in Libyen, bei allem, was der auch richtig gemacht hat, ne? Harte Diktatur gab. Es gab Tausende von Menschen, die in Folterkellern verschwunden sind und umgebracht worden sind. Es gab viele Einschränkungen der Freiheit im Alltag und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in diesem Land gewesen. Und das kann man nicht einfach verdrängen, nur weil man auch negative Aspekte in den letzten 12 Monaten gesehen hat. So viel vielleicht mal als Versuch allgemeiner Aussagen. Ich werde am Schluss nach der Pause nochmal, wenn ich darüber rede, was sind die Herausforderungen, eigentlich auch nochmal ein paar pauschale Aussagen versuchen, die Sie, wie gesagt, alle dann zerpflücken können. Jetzt komme ich zu Libyen konkret zunächst. Als das in Tunesien losgegangen war und relativ schnell ja ging, bis der Ben Ali das Land verlassen musste, in Ägypten ging es auch relativ schnell. Es waren 18 Tage von der ersten großen Demonstration auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo, bis Mubarak dann abdankte. Und das verlief ja relativ unblutig, ne? Relativ, weil in beiden Fällen die Regime nicht die Armee eingesetzt haben gegen die Demonstranten, gegen die Opposition. Ich glaube, das war ganz wichtig. Und viele bei uns, auch in der Friedensbewegung, haben sich solidarisiert mit der Demonstration und der Opposition in Tunesien und Ägypten, auch deswegen, weil diese Opposition gewaltfrei geblieben ist. Abgesehen von ein paar Steinen, die geschmissen sind, war das ja gewaltfrei. So. Zu Libyen haben dann sehr schnell Leute gesagt, so schon im März, April letzten Jahres, ja, also da haben wir größere Schwierigkeiten mit, weil das ist ja jetzt eine bewaffnete Opposition. Das widerspricht unseren eigenen gewaltfreien Prinzipien und deswegen können wir das nicht unterstützen. Da ist mein erster leiser Widerspruch. Ich will einfach daran erinnern, auch in Libyen hat es angefangen, Anfang Februar letzten Jahres, mit ganz klassischen gewaltfreien Demonstrationen in der Hauptstadt Tripolis. Es hat eben nicht angefangen im Osten, in Benghazi, sondern in der Hauptstadt Tripolis. Und diese gewaltfreien, ganz klassischen Demonstrationen, einige würden ja sagen langweilige Latschdemos, sind sehr blutig niedergeschlagen worden. Und zwar von Polizeikräften, von anderen Sicherheitskräften, Spezialeinheiten und auch sehr bald vom Militär. Also das ist ein erster entscheidender Unterschied. In Libyen hat das Regime Gaddafi das Militär gegen das eigene Volk eingesetzt und das Militär hat sich einsetzen lassen. In Tunesien wissen wir heute, dass die Generäle sich verweigert hätten, wenn Ben Ali, der damalige Diktator, ihnen den Einsatzbefehl gegeben hätte. In Ägypten war es so, dass das Militär auch klug genug war, sich nicht gegen das eigene Volk einsetzen zu lassen, weil sie auf sich kalkuliert haben, das bedroht dann unsere eigene Macht und wir wollen ja selber an der Macht bleiben, wie wir bis heute sehen. Der Militärrat hält ja bis zur Stunde leider an der Macht fest. Das war in Libyen alles anders. Der zweite Unterschied, ich habe ihn eingangs schon angedeutet, in all den anderen Ländern, Tunesien, aber auch Ägypten, selbst in Syrien, gibt es nicht so wie bei uns entwickelte Parteienstrukturen, aber es gibt politische Parteien. Viele von denen waren zeitweise verboten, teilweise verboten, die Anführer saßen im Gefängnis, alles bekannt. Aber es gab schon diese politische Struktur, dass sich Menschen versuchen zu engagieren in Parteien. Islamischen Parteien zum Teil, nicht religiösen Parteien und so weiter. Sozialistischen Parteien, kommunistische Parteien gab es zeitweise. Es gab und gibt in Tunesien, auch in Ägypten, auch andere Institutionen der Selbstorganisation, Gewerkschaften und große Verbände. All das gab es und gibt es in Libyen nicht. Libyen ist tatsächlich im Vergleich zu all den anderen Ländern am meisten noch eine Stammesgesellschaft gewesen, wo also der Einfluss, die Macht, das Geld und die Aushandlung auch von Kompromissen, was auch immer zu regeln war, in der Regel auf Stammesebene passierte. Und Gaddafi hat diese Stammesstruktur über 42 Jahre seiner Herrschaft auch für sich genutzt, indem er auf den eigenen Stamm, wo er herkam, einer der größten, wesentlichen gesetzt hat und andere befreundete Stämme, die auch am meisten gefördert hat, Stämme auch gegeneinander ausgespielt hat, um sich selber die Macht zu sichern. Also es war eine Stammesstruktur und er hat gar niemals irgendwann die Möglichkeit gehabt zu entscheiden, jetzt machen wir daraus einen Parteienstaat. Das ist schematisch gedacht, das war nie eine Option. Und er hat, das stimmt als Kritik, tatsächlich die Stämme im Westen, also sagen wir Tripolis und dann Umgebung, stärker bevorzugt als die Stämme im Osten. Deswegen gab es in Libyen ein Gefälle der Entwicklung, der Infrastrukturentwicklung, der Bildungseinrichtung und so weiter zwischen West und Ost. Das hat zunehmend böses Blut geschaffen, verständlich. Ich muss aber auch sagen, wir alle haben, glaube ich, schließe ich mich ausdrücklich ein, vor Beginn der Unruhen, der Demonstrationen, der Revolten, wenig Ahnung davon gehabt, was nun in Libyen wirklich Sache war. Ich denke, das hat ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Bis vor 500 Jahren spielte der Islam auch eine wesentliche Rolle bei uns in Europa. Das wissen wir, wenn wir es wissen wollen, hat wesentlich auch zu unserer Zivilisation beigetragen, zum wissenschaftlichen, zum kulturellen Fortschritt. Dann nach der Vertreibung der Muslime aus Europa, also vor allem von der Iberischen Halbinsel, beginnt eine Phase, wo die Muslime vor allem in diesem Teil der Welt sich zurückgesetzt fühlen, zweitrangig gegenüber uns, dem mehrheitlich christlich geprägten Europa und dann später auch Nordamerika. Dann haben wir die Tatsache, dass viele dieser Länder ja keine eigenständigen Nationalstaaten waren, die sich entwickeln konnten wie bei uns über 300-400 Jahren, sondern es waren wesentlich Kolonien bis zum Zweiten Weltkrieg. Auch die Grenzen, die wir hier sehen, sind zum Teil ja willkürlich gesetzt worden, noch von den abziehenden Kolonialherren. Und dann haben wir eine Phase, beginnend nach dem Zweiten Weltkrieg, wo vor allem die Länder in der Region, die Öl haben, das ist hier im Maghreb Libyen und dann natürlich hier im Nahen Osten, Saudi-Arabien, Irak, die Kuwait, die Golfemirate und Iran, von ganz besonderem Interesse wurden, gerade für uns den Westen und unser Interesse sich darauf richtete, hier möglichst billiges Öl zu bekommen. Und wir aus diesem Interesse heraus ja ausschließlich auf die Regime, auf die Diktaturen in dieser Region gesetzt haben. Das ist ja unser trauriger Beitrag zur Entwicklung dieser Länder in den letzten 60 Jahren. Wir haben überall die Diktaturen gestützt. Ob sie nun eine Königshausdiktatur sind, wie im Moment in Saudi-Arabien, eine Militärdiktatur oder was auch immer. Und wir haben gar kein Interesse für das gezeigt, was dort innerhalb der Gesellschaften war, auch an demokratischer Opposition, an Menschenrechtlern, an kritischen Intellektuellen und Künstlern, an Frauenrechtlerinnen. Da wussten wir vielleicht aus Tunesien so ein paar Namen, aus Ägypten auch den einen oder anderen Schriftsteller, aber wirklich in die Tiefe ging unser Interesse nicht. Und bei Libyen, würde ich sagen, wussten wir überhaupt nichts. Also ich rede von mir, ich wusste, kannte, wenn Sie mich gefragt hätten im Januar letzten Jahres, Zumach, kennen Sie irgendeinen mit dieser ganzen Region, nicht wirklich befasst, immer mit der einen großen Ausnahme des israelisch-palästinensischen Kernkonflikts. Da gab es immer ein großes Interesse, auch ein starkes Medieninteresse. Da gab es Beziehungen und gibt es Beziehungen, auch von hier, von vielen, auf die israelische Seite, auf die palästinensische Seite, zu beiden Seiten, was auch immer. Das alles war hier nicht der Fall. Und ich glaube, wir haben vor allem in den letzten 60 Jahren alle das Vorurteil gehabt in unseren Köpfen, dass die Menschen in dieser Region grundsätzlich nicht demokratiefähig, nicht reformfähig, nicht modernisierungsfähig seien. Und dieses Vorurteil geht bis in die Islamwissenschaften hinaus. Und das weiß ich nicht von mir selber, sondern von einem sehr klugen deutschen Islamwissenschaftler, der heißt Reinhard Schulze, der hat seit Jahren den islamwissenschaftlichen Lehrstuhl in Bern, also in der Schweiz. Und Schulze habe ich im März letzten Jahres in einer Fernsehdebatte im Schweizer Fernsehen erlebt, wo ich auch eingeladen war, zu Libyen. Und da hat Schulze gesagt, nach seiner, und der kennt Libyen, der war schon in den 80er Jahren da, der hat auch bei Gaddafi schon im Zelt gesessen und so weiter. Der weiß wirklich, wovon er spricht. Und der hat gesagt, nach meiner Einschätzung sind 90% der Libyer und Libyerinnen gegen das Gaddafi-Regime, können es nur nicht sagen, weil das ist gefährlich. Nach meiner Einschätzung hat die Opposition eine klare Vorstellung, was sie will. Sie wollen weiterhin ein gemeinsames Libyen, sie wollen keine Teilung des Landes. Die haben einen Entwurf für eine Verfassung und so weiter. Also der hatte damals, März letzten Jahres, eine relativ positive Prognose, wie das weitergeht. In derselben Woche hat ein mir sehr befreundeter anderer Islamwissenschaftler, der in Duisburg an der Universität ist, Jochen Hippler, hat das beste Buch über Pakistan etwa geschrieben, was es in Deutschland gibt, in einem großen Interview für Zeitungen im Ruhrgebiet gesagt, die Situation in Libyen ist sowas von unübersichtlich, viel unübersichtlich und komplizierter als etwa in Afghanistan. Und dann hat er aufgezählt, hat gesagt, in Libyen gibt es mindestens 8 oder 9 verschiedene Gruppierungen, die hier in der Opposition mitmischen. Da gibt es Leute, die wollen den König wieder haben. Da gibt es versprengte Truppen von Al-Qaida, also terroristische Gruppen. Da gibt es natürlich vor allem junge Leute, die wollen die Demokratie, die Befreiung und Perspektiven für das eigene Leben. Da gibt es die Stammeskonflikte, hat er gesagt, vielschichtige Konkurrenzen. Da gibt es Einflussnahmen von Nachbarstaaten, sei es aus dem Tschad oder was auch immer. Da gibt es die konkurrierenden Interessen um das libysche Öl zwischen Europa und den USA und zunehmend mit China, was da und so weiter. Und der Hitler hat dann gesagt, die Situation ist so kompliziert, so unübersichtlich, dass es sehr unklug, ja töricht wäre, wenn der Westen sich hier irgendwie einmischt. Also hier haben Sie zum Zeitpunkt Anfang März letzten Jahres von zwei sehr kompetenten deutschen Islamwissenschaftlern sehr kontroverse Analysen der Lage. Aber der Schulze hat mir gesagt, und das hat der Hitler bestätigt, dass in großen Teilen der Islamwissenschaft dieses Vorurteil, dass die Menschen in diesen mehrheitlich islamisch geprägten Ländern des nahen Mittleren Ostens, Nordafrikas, nicht reformfähig seien, nicht demokratiefähig, nicht modernisierungsfähig, dass das auch in den Islamwissenschaften weit verbreitet sei. So, ich glaube, jetzt wissen wir es alle ein bisschen besser oder ahnen es ein bisschen besser. Und dieses Vorurteil wird zum Glück allmählich auch in unseren eigenen Köpfen überwunden. Jetzt, wie ging das in Libyen weiter? Warum haben wir uns dort so massiv eingemischt? Das fragen ja bis heute viele, gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in Syrien inzwischen weit mehr Blut geflossen ist, weit mehr Menschen ums Leben gekommen, ums Leben gebracht worden sind, als zum Zeitpunkt März letzten Jahres in Libyen, muss man ja einfach klar sehen. Und im Falle Syrien noch nicht mal, siehe die Nachrichten heute Morgen, im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet werden konnte, die auch nur die Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Ich rede ja noch gar nicht von Maßnahmen, von Wirtschaftssanktionen oder gar weitergehenden Dingen wie militärischen Eingreifen. Nein, lange davor. Gestern Nacht ist wieder 7 Stunden lang in New York im Sicherheitsrat über einen Resolutionsvorschlag zu Syrien verhandelt worden, der keine Maßnahmen vorsieht. Der verurteilt zwar die Gewaltanwendung und macht das Regime von Assad hauptverantwortlich dafür und fordert dann Reformschritte und fordert, dass Herr Assad beiseite tritt und sein Stellvertreter die Macht übernimmt. Mehr ist da nicht drin. Und trotzdem ist auch diese Resolution an der Vetodrohung Russlands und Chinas gescheitert. Und das war ja vor 11 Monaten mit Blick auf Libyen anders. Warum war es anders? Ich denke erstens deswegen, weil es innenpolitische Interessen gab, in vielen westlichen Ländern hier jetzt zu handeln. Ich kann mich aus den letzten 30 Jahren an keinen Konflikt erinnern, wo die innenpolitischen Wahlkampfkalküle und anderen innenpolitischen Interessen bei so vielen äußeren Akteuren so wichtig waren. Ich fange an mit Herrn Sarkozy, dem französischen Präsidenten, der sich ja ab Mitte Februar, Anfang März aufgeschwungen hat letztes Jahr zu demjenigen, der hier den Libyern die Freiheit bringen will. Ja? Ich habe ihm damals kein Wort geglaubt, ich glaube ihm heute kein Wort. Es ist einfach viel zu abrupt gewesen, denn bis Anfang Februar haben die Franzosen mit Herrn Gaddafi buchstäblich im Bett gelegen. Haben also das Regime gestützt, nach allen Regeln der Kunst, mit Waffen ausgerüstet. Die Verteidigungsministerin, damals die französische, hat Herrn Gaddafi und seinen Leuten noch angeboten, ihn zu unterstützen bei der Niederschlagung der Opposition. Wenn das noch, die musste dann zum Glück gehen, weil das war ein so großer Skandal. Aber das war die Geschichte bis Anfang Februar. Und dann sehr plötzlich der Umschwung. Ich denke, Sarkozy hat kalkuliert, mit Blick auf seine Präsidentschaftswahlen, die jetzt im Mai stattfinden und wo er bei allen innenpolitischen, bei allen sozialpolitischen Themen, beim Thema Eurokrise wirklich mit dem Rücken schon fast hinter der Wand steht. Er hat kalkuliert, wenn er sich hier zum Freiheitskämpfer für die Libyer aufschwingt, bis hin zu militärischer Intervention, dass ihm das nutzt bei den über 7 Millionen französischen Wählerinnen und Wählern, die maghrebinischer Abstammung sind, also sei es aus Libyen oder aus Tunesien, aus Marokko und so weiter. Ob dieses Kalkül aufgehen wird am Wahltag im Mai, habe ich meine Zweifel, werden wir sehen, aber ich denke, das war bei ihm das leitende Interesse. Bei uns in Deutschland haben wir ja, wenn Sie sich erinnern, die Bundesregierung, Westerwelle, Merkel gehabt, die sich enthalten hat am 18. März im UNO-Sicherheitsrat, als es um die entscheidende Resolution ging, mit der auch der Einsatz militärischer Mittel mandatiert werden sollte. Und für diese Abstimmung wird die Bundesregierung bis heute überall geprügelt. Ich kenne keinen Artikel, keine wissenschaftliche, politikwissenschaftliche Analyse bis heute, die die Bundesregierung dafür lobt. Überall wird auch in den etablierten deutschen Medien vor allem die Bundesregierung dafür gescholten, das sei feige gewesen, das sei ein Verrat gewesen an der Bündnissolidarität innerhalb der NATO, an der Bündnissolidarität in Europa. Es sei fatal gewesen, dass man im Sicherheitsrat de facto sich enthalten hat, gemeinsam mit Russland und China, die sich auch enthalten haben und so weiter. Ich muss sagen, diese ganze Geschimpfe hat mit den Fakten, wie sie standen im März letzten Jahres, nichts zu tun. Ich würde Sie nicht überraschen, wenn ich hier sage, dass ich nicht unbedingt ein Freund von Herrn Westerwelle war, aus vielen Gründen. Aber in diesem Fall wird ihm wirklich Unrecht getan. Herr Westerwelle ist einer der ersten europäischen Außenpolitiker und Außenminister gewesen, die sich sehr klar gegen Gaddafi geäußert haben und sogar gesagt haben, der Mann muss weg. Das war schon im Februar letzten Jahres so. Der hat unter anderem in Genf vor dem Menschenrechtsrat der UNO bei einer Sondersitzung zu Libyen am 23. Februar sehr deutliche Worte gefunden. Ich habe ihn danach auch noch live interviewt, da war er auch sehr deutlich. Und dann gab es Anfang März bei uns eine große Umfrage von Infratest, bei der 86% der befragten Deutschen gesagt haben, wir sind gegen eine militärische Intervention in Libyen und klar damit auch gegen einen Einsatz der Bundeswehr. Und das war auch zur Erinnerung knapp 3 Wochen vor den wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Ne? Und vom Hintergrund dieser Umfrage ist Merkel und ist Westerwelle umgeschwenkt. Jetzt kann man sagen, dass es opportunistisch ist, ein innenpolitisches Kalkül, völlig klar. Und er hat angefangen, Bedingungen zu formulieren für eine Flugverbotszone. Er hat gesagt, also bevor man sowas macht, muss erst der Nationale Übergangsrat der Opposition in Libyen das auch fordern. Na, diese Bedingung war innerhalb von 24 Stunden erfüllt, die haben das natürlich gefordert. Also Flugverbotszone vor allem über Benghazi, wo damals drohte, dass die libysche Luftwaffe möglicherweise Zivilisten aus der Luft beschießt. Dann wurde die Bedingung formuliert, dass die arabischen Liga-Staaten, also die 22 Staaten der arabischen Liga, auch offiziell fordern die Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen. Auch diese Bedingung war, ich glaube, am 13. März erfüllt. Die Außenminister der arabischen Liga haben auf einem Treffen mit 17-4, nicht einstimmig, aber mit Mehrheit, sich für eine Flugverbotszone ausgesprochen. Libyen war da als Mitglied bereits suspendiert, deswegen nur 17-4. Die dritte Bedingung, die formuliert wurde, auch von Westerwelle, war, dass die Afrikanische Union, das sind alle 54 Staaten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, für eine Flugverbotszone sein müssen. Diese Bedingung ist dann irgendwann vergessen worden, weil die Afrikanische Union sich auch nicht zu einem Treffen zusammengefunden hat. So. Jetzt nochmal, der Vorwurf, Deutschland hätte mit der Enthaltung gegen die Bündnissolidarität in der NATO und in der Europäischen Union verstoßen. Das ist einfach Quatsch, mit Verlaub. Am 16. März letzten Jahres fand im Sicherheitsrat der UNO die erste Debatte statt über einen Resolutionsvorschlag für eine Flugverbotszone. Der war eingebracht worden vom Libanon. Libanon ist im Moment nicht ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat. An diesem Tag, am 16. März, wurde 10 Stunden lang im Sicherheitsrat kontrovers diskutiert. Wenn man am Ende dieser Debatte abgestimmt hätte über diesen Resolutionsvorschlag, wären maximal 4 Länder dafür gewesen. Libanon selber, Großbritannien, Frankreich und Bosnien-Herzegowina. Dagegen waren klar und prinzipiell Russland und China, die beiden also Vetomächte. Es waren aber auch dagegen die wichtigen Schwellenländer Brasilien, Indien und Südafrika, die im Moment alle als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat sitzen. Es waren dagegen die anderen afrikanischen Ratsmitglieder, Nigeria und Gabun. Deutschland hatte Bedenken, Die Portugiesen, die auch als EU-Land im Moment drin sitzen, waren sich noch unsicher. Und jetzt kommt das Entscheidende. Auch die USA waren am 16. März 2011 noch gegen eine Flugverbotszone. Also von wegen, hier hätte es bereits eine gemeinsame Haltung in der NATO oder in der EU gegeben, gegen die Deutschland dann mit seiner Enthaltung verstoßen hätte. Das ist einfach Quatsch. Die USA, kann man alles nachgucken, wenn man in die Zeitungsarchive geht, da hatte sich der Verteidigungsminister, damals noch Robert Gates, ein Republikaner, den Obama noch von Bush übernommen hatte, in öffentlichen Hearings, also Anhörungen vor dem amerikanischen Senat, scharf gegen eine Flugverbotszone ausgesprochen. Und die führenden Militärs, die Stabschefs der US-Armee auch, weil sie gesagt haben, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, das haben wir im Irak versucht in den 90er Jahren, in Bosnien-Herzegowina auch in den 90ern, das wollen wir nicht. Und dann hat in der Nacht vom 17. März im Weißen Haus in Obamas Office eine entscheidende Sitzung stattgefunden zu dieser Frage. Da saßen hier der Verteidigungsminister Gates und die führenden Militärs und hier saßen, was ich mal die Menschenrechtsfraktion innerhalb der amerikanischen Regierung nenne. Es waren drei Frauen, das ist jetzt Zufall. Außenministerin Hillary Clinton. Na, ist wirklich Zufall, dass es so ist, ne? Oder vielleicht auch nicht, aber es war so. Okay, ohne Kommentar. Drei Frauen. Hillary Clinton, die Außenministerin. Susan Rice, das ist die UNO-Botschafter der USA in New York. Und dann eine Frau, deren Namen wahrscheinlich die meisten noch nie gehört haben. Die heißt Samantha Power. Power wie Englisch Kraft, Macht. Ich kenne Samantha Power seit über 20 Jahren als junge Wissenschaftlerin, die sich damals um die Kriege in Jugoslawien kümmerte, auch viel in Genf war. Samantha Power hat 1999 ihren Professorentitel an der berühmten Harvard-Universität gemacht mit einem so dicken Buch, das gibt es inzwischen auch auf Deutsch, das heißt Das Jahrhundert der Völkermorde. Und darin beschreibt sie und analysiert sie all die Völkermorde, die im letzten 20. Jahrhundert stattgefunden haben, angefangen von dem türkischen Völkermord an den Armeniern 1913, über den Holocaust an den europäischen Juden, Ruanda 1994, Srebrenica 95 und so weiter. Und dieses Buch ist eine einzige Anklage dieser amerikanischen Bürgerin gegen ihr eigenes Land und die Regierung ihres eigenen Landes in den letzten 100 Jahren. Weil sie sagt, die USA wären in ganz vielen Fällen dieser Völkermorde in der Lage gewesen, diese Völkermorde zu verhindern oder sie zumindest zu stoppen und zu beenden. Es wird nochmal das ganze Kapitel der Gleise von Auschwitz diskutiert, was nicht bombardiert worden ist, obwohl die Amerikaner genau wussten, was da passiert und so weiter. Ich erzähle das deswegen so detailliert, um deutlich zu machen, aus welchem Impetus heraus, aus welchem Motivation heraus diese Frauen in dieser Nacht bei Obama darauf gedrängt haben, jetzt in Libyen eine Flugverbotszone einzurichten, mit dem ganz klaren, begrenzten Auftrag zu verhindern, dass libysche Kampfflugzeuge fliegen können und Bomben werfen können auf Zivilisten. Das war alles. Mehr sollte nicht sein. Und irgendwann im Laufe der Nacht ist Obama umgeschwenkt, der war ja bisher dagegen, hat sich von den drei Frauen überzeugen lassen und hat gesagt, ja, ich bin auch für eine Flugverbotszone. Und dann sind die Militärs aufgestanden und Verteidigungsminister Gates haben gesagt, aber nur Flugverbotszone, das geht nicht. Dann binden wir uns ja die Hände. Das ist eine Argumentation, die man von Militärs häufig hört. Wenn schon Einsatz militärischer Mittel, sagen Sie, dann bitte theoretisch unbeschränkt, damit wir bei Bedarf auch eskalieren können und so und nicht einfach aufhören müssen, weil mehr nicht erlaubt ist. So, und da hat Obama gesagt, ja, sehe ich ein. Und mit dieser Position, eine carte blanche möglichst für einen uneingeschränkten Einsatz militärischer Mittel, ist die USA am 18. März in die Sitzung des UNO-Sicherheitsrates gegangen. Und dann sind die drei afrikanischen Ratsmitglieder, also Südafrika, Nigeria, Gabun, aufgestanden und haben gesagt, das geht aber nicht. Denn das hieße ja unter Umständen, dass westliche Bodentruppen, also NATO-Bodentruppen, hier auf libyschem, also auf afrikanischem Territorium aufmarschieren. Das können wir als Afrikaner nicht zulassen. Und aus diesem Streit im UNO-Sicherheitsrat, also hier die Amerikaner möglichst carte blanche und die Afrikaner nein, ist dann im Ergebnis eine Resolution geworden, die Resolution 1730 des Sicherheitsrates, die sagt, Flugverbotszone ganz konkret beschlossen und dann die entscheidenden drei Worte, all means necessary, also alle erforderlichen Mittel, um Zivilisten, bedrohte Zivilisten in Libyen und von Zivilisten bewohnte Regionen zu schützen. Und das Einzige, was expressis verbis, also ausdrücklich ausgeschlossen wurde, waren Besatzungstruppen, also Truppen, die dauerhaft ins Land marschieren, um das Land zu besetzen. Jetzt sehen Sie also aus der ursprünglichen Absicht nur eine Flugverbotszone, ganz eng definiert, wo ich damals auch für war, gebe ich gerne zu, ist dann eine Resolution geworden, die viel mehr erlaubt, fast unbeschränkten Einsatz militärischer Mittel, mit der Ausnahme von langfristiger Besatzung, was sowieso niemand vorhatte. Und dann haben wir eben erlebt, dass die NATO, weil die UNO hat ja keine einzigen militärischen Instrumente, keine einzige Gewehrkugel, keine einzigen Soldaten, nichts. Das heißt ja, im Konkretfall muss ja immer irgendjemand anders diese Beschlüsse der UNO ausführen. Und das ist ja zumeist in den letzten 20 Jahren die NATO als Ganzes gewesen oder einzelne Mitgliedstaaten der NATO, meistens unter Führung der USA. Das ist ja die Arbeitsteilung, die de facto die Realität ist. Und in dem Moment, nachdem der Beschluss verabschiedet war, im Sicherheitsrat, hatte der Sicherheitsrat und die UNO überhaupt keine Kontrolle mehr über die Umsetzung dieser Resolution, sondern das wurde dann praktisch implementiert, umgesetzt von den NATO-Staaten Frankreich, Großbritannien, USA. Mit so ein paar Anhängseln wie Katar und so, die mitgemacht haben. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum der, wenn ich mit dem russischen oder dem chinesischen Botschafter oder Diplomaten in Genf über Syrien diskutiere, was ich oft gemacht habe in den letzten Wochen, auch im Streit, dann sagen die zu mir, Herr Zumach, stimmt, wir haben eigene Interessen, sagen die Russen ganz ehrlich, in Syrien. Syrien ist unser letzter Verbündeter in der Region. Russland hat eine Marinebasis an der syrischen Mittelmeerküste, die wollen sie auch ausbauen. Russland liefert Waffen an Syrien. Also es gibt eigene Interessen. Aber, sagt der russische Botschafter, selbst wenn wir die nicht hätten, wir wollen nicht nochmal erleben, was wir im Fall Libyen vor 9 Monaten erlebt haben, dass wir in dem UNO-Sicherheitsrat den kleinen Finger gegeben haben, indem wir nämlich die Resolution haben passieren lassen. China und Russland haben sich ja enthalten. Sie hätten ja mit einem Veto damals die Resolution verhindern können. Wir geben einen kleinen Finger und die NATO nimmt nicht nur die ganze Hand, sondern beide Hände und machen dann in Libyen, was sie wollen, werden de facto die Luftwaffe der Opposition, machen weit mehr als nur Schutz von Zivilisten und wir haben überhaupt keine Einflussmöglichkeiten mehr. Das soll in Syrien nicht nochmal passieren. Und deswegen sind die Russen und Chinesen bis heute dagegen, dass es auch nur eine Resolution gibt, die lediglich die Gewalttaten in Syrien verurteilt, weil sie sagen, dann begeben wir uns in eine Dynamik, die führt dann irgendwo zum selben Ergebnis wie in Libyen. Ich schildere das nur, ich mache mir das nicht zu eigen, aber ich denke, das muss man verstehen oder muss man wissen, um diese Blockade des Sicherheitsrates jetzt in der Syrien-Frage durch Moskau und Peking ein Stück weit zu begreifen. So, was ist in Libyen jetzt passiert seitdem? Was ist das Ergebnis dieser Intervention? Wir haben, selbst jetzt nach Angaben, also man kann natürlich positiv sagen, hier ist ein Regime, was 42 Jahre lang geherrscht hat, beseitigt worden und jetzt besteht zumindest die Chance, dass die Libyerinnen und Libyer zum ersten Mal ihre Selbstbestimmung finden, ihre Menschenrechte umsetzen können, welche Form auch immer des demokratischen Zusammenlebens für sich finden werden. Das ist auf der Positivseite. Dass dafür diese massive militärische Intervention notwendig war, finde ich eine große Niederlage. Vor allem eine Niederlage für die westlichen Staaten, also uns Europäer, die USA, die ja in den 40 Jahren davor nichts dazu beigetragen haben, dieses Regime Gaddafi in irgendeiner Weise zu schwächen oder gar zu überwinden. Im Gegenteil, wir haben ihn ja wie all die anderen Autoritären und Diktatoren Herrscher dieser Region unterstützt. Gut, es gab eine gewisse Phase, wo der Gaddafi böser Junge war im Auge des Westens. Libyen war Schurkenstaat, weil es zeitweise eben möglicherweise Atomwaffen entwickelt hat und so weiter. Aber diese Phase war ja seit 2004 längst überwunden. Auch die Amerikaner haben die Beziehungen normalisiert. Uns war wichtig, dass die libysche Öl, uns war wichtig, lukrative Aufträge des Gaddafi-Regimes für Infrastrukturbauten, Straßenbauten, AKW-Bauten, also Atomkraftwerke, waren in Planung, wo sich französische, deutsche, amerikanische Firmen um die Aufträge balgten. Gaddafi war für uns EU-Europäer wichtig, weil er in den letzten 6 Jahren uns Zehntausende lästiger Flüchtlinge aus afrikanischen Staaten vom Leib gehalten hat, die er alle in Lager in der Wüste eingepfercht hat und so weiter. Also wir haben ja, wie gesagt, nichts dazu beigetragen, um ihn mit nicht militärischen Mitteln irgendwie zu schwächen, um die demokratische Opposition zu fördern. Und vor diesem Hintergrund finde ich es eine Niederlage, ich wiederhole es, dass wir so massiv militärisch interveniert haben und dadurch natürlich die Ablösung dieses Regimes schneller passiert ist als ohne den NATO-Einsatz. Sie wäre irgendwann gekommen, aber es wäre viel länger gedauert, es wären wahrscheinlich viel mehr Menschen möglicherweise ums Leben gekommen. Obwohl, das weiß ich nicht. Denn selbst nach Angaben der Opposition, also des Nationalen Übergangsrates, sind bis zu 50.000 Menschen in Libyen in den Wochen der NATO-Luftangriffe ums Leben gebracht worden. Und eben nicht alle und nicht mal vorrangig durch Gaddafis Truppen, sondern durch Luftbeschuss von oben. Das ist eines der traurigen Ergebnisse. Das heißt, hier sind das fundamentalste Menschenrecht, nämlich das Recht auf Leben von über 50.000 Menschen, existiert nicht mehr. Das ist eine. Das zweite ist, es gibt eine erhebliche Zerstörung auch der zivilen Infrastruktur, die in einem solchen Krieg dann immer von den Kriegsführenden als legitime militärische Ziele definiert werden. Das haben wir immer wieder, dann wird dann gesagt, ja, aber diese Wasserleitung, die war von strategischer Bedeutung, weil das Regime bezog hier sein Trinkwasser her. Also durften wir es bombardieren. So wird dann ja immer, oder dieses Gebäude, das Informationsministerium, war kein ziviles, weil von dort gingen Kommunikationen aus, auch zu den Generälen, deswegen legitimes militärisches Ziel. Mit diesem Vorwand, der natürlich die Genfer Konvention, das sogenannte humanitäre Völkerrecht außer Kraft setzt, ist sehr viel in Libyen zerstört worden, was jetzt wieder aufgebaut werden muss. Drittens, die Phase nach dem Übergang. Da hätte zum Beispiel, also nach dem Sturz von Gaddafi, da hätte zum Beispiel die internationale Gemeinschaft sagen können, die 60 Milliarden Dollar Auslandsvermögen, die Gaddafi auf ausländischen Konten hatten, die ja eingefroren waren aufgrund eines Sanktionsbeschlusses des UNO-Sicherheitsrates, die geben wir jetzt nicht sofort wieder frei und zahlen ihn aus an den Übergangsrat, sondern wir warten erstens, bis eine legitime Regierung gewählt worden ist in Libyen, die wirklich repräsentativ ist, nicht nur für die gesamte Opposition, sondern vielleicht sogar für das Volk. Denn der bisherige Übergangsrat ist noch nicht mal repräsentativ für die verschiedenen Oppositionskräfte. Der repräsentiert im Wesentlichen die Opposition aus dem Osten, aus dem Großraum Benghazi. Deswegen gibt es ja zunehmend, wenn Sie die Zeitungen verfolgen, Gewaltkonflikte zwischen verschiedenen Milizen, die alle am Sturz Gaddafis beteiligt waren, die sich jetzt zurückgesetzt fühlen, weil sie nicht aus dem Osten kommen. Man hätte sagen können, also Strafverfahren gegen noch lebende Mitglieder des Regimes, wie die Söhne von Gaddafi, ja, aber diese Strafverfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien, vielleicht sogar unter Beteiligung internationaler Juristinnen und Juristen, Verzicht auf die Todesstrafe, also genau das, was man in Irak nicht gemacht hat, weswegen eben Saddam Hussein und viele andere gehängt worden sind. Also so hätte man eine ganze Reihe, wie ich finde, kluger Bedingungen setzen können von außen für den wichtigen Übergangsprozess, an die man die Auszahlung der Gelder, die Rückzahlung hätte knüpfen können. Das ist nicht passiert, sondern gerade auch auf Druck von Sarkozy sind diese 60 Milliarden freigegeben worden, an den derzeitigen Übergangsrat ausgezahlt worden. Man hätte darauf verzichten können, gleich wieder sich um neue Waffenlieferungen um Libyen zu bemühen. Ne? Herr Cameron, der britische Premierminister, hat im Dezember angekündigt, er fährt demnächst nach Tripolis und hat öffentlich gesagt, eines meiner Hauptanliegen ist, britische Waffenlieferungen an die neue Regierung zu vereinbaren. Also Libyen braucht im Moment nichts weniger als neue Waffen. Da gibt es mehr als genug davon, sogar problematisch viele Waffen sind im Umlauf, zum Teil völlig unkontrolliert, darunter über 10.000 hochmoderne Luftabwehrgeräte, also die, die man so auf der Schulter tragen kann und abschießen kann. Immerhin Flugzeuge, Hubschrauber bis zu 4.000 Meter Entfernung abschießen kann. Das waren alles Waffen, die lagerten in den Depots der offiziellen Streitkräfte und die sind dann ja gestürmt worden von der Opposition und keiner hat mehr die Kontrolle, wo diese Waffen heute sind, an wen sie möglicherweise auch außerhalb des Landes geliefert worden sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber da ist viel möglich. Also neue Waffen braucht Libyen überhaupt nicht. Ich mache jetzt die Pause und nach der Pause werde ich dann kurz und knapp noch darüber reden, was nach meiner Meinung nach die große Herausforderung jetzt ist für Libyen, aber auch für die anderen Länder und was wir vielleicht als Europäer, als Deutsche tun könnten, um hier konstruktiv mitzuhelfen. Vielen Dank erstmal und gute Pause.